Akt 1 mit Andreas Obrecht.
Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Punkt 1, in der es um die Logotherapie und die Existenzanalyse geht, deren Begründer Viktor Frankl, ein außerordentlicher Mensch, Arzt, Psychotherapeut, Neurologe und auch Philosoph war. Neben den Schulen von Sigmund Freud und Alfred Adler wird die Logotherapie auch oft als die dritte Wiener Schule der Psychotherapie bezeichnet. Warum dem so ist, werden wir in der Sendung erörtern und uns auch die Frage stellen, was uns heute, insbesondere auch in so schwierigen Zeiten, die Logotherapie zu sagen hat. Im Funkhaus in Wien, in einem von mir getrennten Studio, darf ich meinen Gast Alexander Botjani begrüßen. Er ist Philosoph mit Schwerpunkt Wissenschaftsgeschichte an den Universitäten in Wien und Budapest, zudem Direktor des Viktor-Frankl-Instituts in Wien und Inhaber des Viktor-Frankl-Lehrstuhls für Philosophie und Psychologie im Fürstentum Liechtenstein. Herr Professor Botjani,
guten Tag.
Hören Sie mich?
Ja,
fein.
Ich höre Sie.
Wir hören Sie auch sehr gut. Und zudem darf ich am Telefon die klinische Psychologin und Psychotherapeutin Frau Professor Elisabeth Lukas begrüßen. Sie war Schülerin von Viktor Frankl, hat die erste Dissertation über Logotherapie geschrieben und maßgeblich zur Verbreitung der Logotherapie im deutschsprachigen Raum auch beigetragen. Danke, Frau Lukas, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, sehr gerne.
Fein. 1941, da lag das amerikanische Visum für Viktor Frankl, den Neurologen und Psychiater jüdischer Herkunft, noch bereit. Aber dieser wollte seine Eltern und seine Familie in Wien nicht im Stich lassen. Ein Jahr später, 1942, wurde die gesamte Familie in Konzentrationslager deportiert und die Ehefrau von Viktor Frankl, seine Eltern, sein Bruder wurden ermordet. Er selbst konnte überleben und wurde schließlich von den Amerikanern aus dem KZ Dachau im April 1945 befreit. Frau Professor Lukas, Sie kannten Viktor Frankl gut, waren seine Schülerin und Mitarbeiterin. In einem gemeinsam mit Alexander Botjani unlängst herausgegebenen Buch schreiben Sie, dass Sie sich sehr schwer tun, Viktor Frankl zu charakterisieren, weil er ein so vielschichtiger und überzeugender Mensch war. Darf ich Sie dennoch fragen, was für Sie Viktor Frankl zuallererst bedeutet hat, was ihn für Sie ausgezeichnet hat?
Ja, ich denke, das Besondere an ihm war die Übereinstimmung zwischen seiner Lehre und seinem Leben. Er hat das, was er gelehrt hat, auch wirklich gelebt, im eigenen Leben umgesetzt. Und das ist nicht leicht. Also man kann gut schöne Worte machen oder schöne Texte schreiben, aber selbst danach zu leben, ist immer schwierig. Und das hat ihm diese große Glaubwürdigkeit auch verdient. Er hat zum Beispiel sich sehr der Frage gewidmet, wie man eben ein schweres Lebensschicksal bewältigen kann und hat das auch in seinem eigenen Leben gezeigt, wie man es bewältigen kann. Er hat zum Beispiel unmittelbar nach seiner Befreiung 1945 hat er sich hingesetzt und nachgedacht und dann hat er sich gesagt, naja, mir ist ein zweites Leben geschenkt worden. Mein erstes Leben ist im KZ in Brüche gegangen. Es ist sozusagen untergegangen. Aber dieses zweite Leben, das mir jetzt geschenkt worden ist, das ist ja eine ganz besondere Gnade. Und dieses zweiten Lebens möchte ich mich würdig erweisen und möchte dieses Leben auch einen guten Zweck und guten Inhalten widmen und weihen. Und so hat er also selbst das gelebt, was er auch Patienten später empfohlen hat. Oder dass er gesagt hat, ich möchte mein Herz frei halten von Hass und Groll. Der Hass oder der Groll sitzt immer in der eigenen Seele und belastet einen selber. Und freihalten kann man sich nur davon, wenn man sich konzentriert auf die Sinnmöglichkeiten der Gegenwart. Und so hat er sich darauf konzentriert, wie er nun dieses zweite Leben sinnvoll und wirkungsvoll aufbauen kann.
Diesen Eintritt in das zweite Leben beschreibt er in dem Buch Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Ja. Und das ist ja eigentlich schon ein Jahr nach 45, also ist 1946 schon erschienen und hat auch enorme Auflagen erlebt und hat eigentlich eine ganze Generation geprägt, insofern als es eine Möglichkeit auch eine von sicherlich mehreren Möglichkeiten gezeigt hat, mit den schrecklichen Ereignissen und auch mit dem Holocaust umzugehen.
Ja, ja. Er ist, man muss das, sich das vorstellen, er hat buchstäblich nach seiner Befreiung seinen Gefangenenkittel ausgezogen, den Arztkittel angezogen und ging daran, in Wien wieder notleidenden Menschen, also seelisch notleidenden Menschen zu helfen, als Arzt zu helfen, und zwar ohne Ansehen der Person. Er hat bei keinem seiner Patienten gefragt, ob der vielleicht, naja, früher, ich weiß nicht, Hitler zugejubelt hat oder so etwas. Er hat nicht gefragt, sondern er hat jedem, so gut er konnte, wieder ins Leben hineingeholfen und auch in ein gesundes Leben hineingeholfen. Und dadurch, dass er so viel Gutes getan hat, hat er auch sich selbst stabilisiert.
Alexander Patiani, ich habe es vorhin erwähnt, Sie haben gemeinsam mit Frau Lukas ein Buch geschrieben, das hat eine dialogische Struktur und trägt den Titel Logotherapie und Existenzanalyse heute, eine Standortbestimmung. Jetzt hat eigentlich Viktor Frankl schon vor dem Zweiten Weltkrieg diese Grundstruktur der Logotherapie ausgearbeitet. Mhm. Was sagt uns dieser, ich sage es jetzt einmal, psychotherapeutische Ansatz heute, worum geht es da im Wesentlichen?
Ja, danke, dass Sie erwähnen, dass Frankl eigentlich schon viel früher, nämlich vor der Deportation, die Logotherapie in ihren die Grundkoordinaten quasi festgelegt hat. Denn es gibt bisweilen das Missverständnis, das liest man manchmal, dass Frankl quasi im KZ das entwickelt hätte. Das ist natürlich nicht gut denkbar, wenn man im Lager ist. Er hat aber sehr wohl erlebt und erfahren, dass jene Grundprinzipien, die er eben davor entdeckt oder ausgemacht oder auch mit Patienten, vom Patienten auch gelernt hat, nicht, dass die auch tragen können durch die Erfahrung des Lagers und auch danach. Ja. Zur Frage nun, was Frankl uns heute sagt. Ich glaube, dass ich will anders antworten. Ich habe das große Glück, dass ich Logotherapie für das Institut relativ weitläufig vertrete zwischen Japan und Afrika und so weiter. Und ich bin immer wieder verblüfft zu sehen, dass in ganz unterschiedlichen Kulturkreisen die Grundanliegen des Menschen, und darum geht es ja in einer guten Psychotherapie, ja, diese anzusprechen, oder? Und wertzuschätzen, dass die quasi kulturübergreifend gleich sind. Und das bedeutet, übertragen gesagt, auch zeitübergreifend. Das ist sozusagen die Grundfesten, die Grundkoordinaten, was da auf der Landkarte ist, das bleibt. Ja. Zugleich ändern sich natürlich auch die Bedingungen der Zeit. Und wir leben heute an sich, ich meine zumindest bis Corona, in einer unfassbaren Wohlstandsgesellschaft, zumindest einige Länder und einige Kontinente. Und es kommen natürlich und es kamen damit ganz andere Probleme auf. Und das auszuloten, auszuwägen, das war quasi die Idee von uns beiden, das in diesem Buch im Dialog obendrein noch, weil wir auch verschiedene Perspektiven haben, von der Theorie her, von der Anwendung her, vom Unterrichten her und so weiter, das auszuloten, zu besprechen. Und ja, das war so das Ziel. Ich muss dazu erwähnen, es war ein besonderes Vergnügen, dieses Buch zu machen. Frau Professor Lukas ist obendrein meine Lehrerin. Ich habe von ihr vor rund 20 Jahren Logotherapie gelernt und umso schöner war diese Erfahrung, das zu machen.
Sie sind auch faktisch zwei Generationen dieser Frankl-Nachfolge und Sie schreiben auch in dem Buch, Sie wollen auch das Erbe zeitgemäß erhalten. Sie haben jetzt gesagt, es ist eine transkulturelle Methode. Offenbar geht es von Fidschi über Feuerland bis nach Japan und Indonesien den Menschen um ähnliche Dinge. Ja. Sagen Sie uns, worum es uns geht und was auch in der Zeit relativ stabil bleibt. Das haben Sie ja auch diesen Zeitfaktor angesprochen.
Ja.
Das, was sich nicht über ein paar Jahrzehnte jetzt grundlegend ändert. Ja. Wie ist da der Ansatz zur Logotherapie?
Also dazu muss man sagen, was der Mensch will und was gut täte, wenn er es wollte, das ist nicht immer identisch, nicht? Aber sagen wir mal, im Prinzip, was Frankl früh entdeckt hat und sich quasi über diese Jahrzehnte gehalten hat als Befund ist, dass der Mensch eigentlich zur Erfüllung findet, wenn er nicht nur danach schaut und darauf hinstrebt, wovon er glaubt, dass es ihm gut tut, sondern wenn er ganz wesentlich auch weiß, wozu er gut ist. Ja, also das Erleben von Glück, das muss man den Menschen nicht beibringen, obwohl auch das manchmal schwieriger scheint, als man eigentlich erwarten sollte. Aber die Frage ist, wie kann ich wirklich das Auf und Ab des Lebens, also die guten wie auch die schlechten Zeiten, wie kann ich durch all das hindurch wirklich ganz Mensch bleiben, vielleicht auch ganz werden, nicht? Und wie kann ich sozusagen meinen guten Beitrag zur Welt leisten?
Frau Professor Lukas, ein bedeutendes Zitat von Viktor Frankl ist, Glück ist, was einem erspart bleibt. Sie titeln auch ein Kapitel in Ihrem Buch. So, Glück ist, was einem erspart bleibt. Was ist damit gemeint? Was meint Frankl damit?
Naja, wir haben eine sehr große, eine sehr hohe Anspruchshaltung in unserer Gesellschaft, weil wir eben jetzt sehr gute Jahrzehnte hinter uns haben. Und insofern hat sich irgendwie eine Art Realitätsverkennung eingenistet, dass man denkt, es wäre alles irgendwie selbstverständlich, dieser Wohlstand, oder es würde uns was zustehen. In Wirklichkeit steht uns weder ein gutes, noch ein langes, noch ein gesundes Leben oder ein schönes Leben irgendwie zu, sondern alles ist letztlich Geschenk. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt das Licht der Welt erblicken. Das ist schon ein großer Zufall, dass wir überhaupt ins Leben gekommen sind. Und jeder Tag ist gleichsam ein Geschenk. Und deswegen sollten wir wieder zu dem Bewusstsein zurückkommen, dass schiere Normalität schon ein Glück ist. Ne? Und dass ständig irgendetwas auch hereinbrechen kann über uns. Und wenn eben kein Unglück hereinbricht, ist das eben etwas, wofür wir dankbar sein müssen. Es gibt so eine Art Dankbarkeitsvergessenheit bei uns. Und oft erkennt man Werte, die man im Leben hat, erst wenn sie in Gefahr sind oder wenn man sie verloren hat. Ne? Dann, wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch gestorben ist und plötzlich wird einem bewusst, was man eigentlich an ihm hatte, oder wenn man aus der Berufstätigkeit ausscheidet, dass er dann erst zu Bewusstsein kommt, dass man eigentlich doch gern gearbeitet hat und dass es den Tag gut ausgefüllt hat und so weiter. Das ist unendlich schade. Eigentlich sollte man die Werte, die da sind im Leben, solange sie da sind, wertschätzen. Es ist nichts in der Welt setzt sich ewig fort, auch wenn wir das gerne hätten, nicht? Und das heißt, alles wird man irgendwann verlieren oder muss man irgendwann zurücklegen bis zum eigenen Leben hin. Also wichtig ist, die Werte in ihrer Zeit, die solange sie einem geschenkt sind, zu wert zu schätzen. Und auch dann, wenn man sie verloren hat, kann einen immerhin noch trösten der Gedanke, dass man sie ja so viele Jahre gehabt hat und sie sich dem Leben zugeteilt haben, dass man also ein Leben mit diesen Werten hat führen dürfen, eine gewisse Zeit lang. Auch das ist etwas Schönes.
Wir merken uns den Begriff Dankbarkeitsvergessenheit, den Sie jetzt aufgeworfen haben, Frau Lukas. Aber jetzt wollen wir ein bisschen Musik spielen. Und zwar begleitet uns heute die Musik des Masada-Projektes, des amerikanischen Musikers John Zorn, durch die Sendung. Das ist eine Verbindung von Elementen jüdischer Musik mit Jazz, auch mit Free Jazz und Rock. Hören wir da mal hinein. Thank you. Leben sagen. Logotherapie und Existenzanalyse heute, das ist der Titel und das Thema der heutigen Sendung Punkt 1. Und zu Gast sind Alexander Botjani, er ist Philosoph mit Schwerpunkt Wissenschaftsgeschichte und Direktor des Viktor Frankl Instituts in Wien. Und weiter zu Gast ist Elisabeth Lucker, sie ist klinische Psychologin, war Schülerin von Viktor Frankl und hat auch die erste Dissertation über Logotherapie geschrieben. Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie sich auch an dem Gespräch beteiligen. Unsere Nummer ist 0800 22 69 79. 0800 22 69 79, wie immer kostenfrei aus ganz Österreich und unter punkt1@orf.at, punkt1@orf.at können Sie uns auch ein E-Mail schreiben. Und ich darf Frau Dr. Juhen als erste Anruferin in unsere Sendung bitten. Frau Dr. Juhen, bitte.
Ja, danke schön. Es freut mich. Ich bin eine langjährige Viktor Frankl-Fanin. Und die Frau Dr. Lukas habe ich auch persönlich als Referentin erlebt bei der Pädagogischen Akademie. In Sams hat sie gesprochen. Und es war jetzt recht interessant von der Frau Doktor zu hören, dass sie vor allem den einen Aspekt hervorgehoben hat, der Wertschätzung. Und mir war gleich zum Beginn der Krise der andere Schwerpunkt von Professor Frankl gegenwärtig und hat mich gestärkt und ich habe ihn weitergegeben, so gut ich konnte. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie.
Ja, sehr gut.
Das heißt, man kann mit jeder schwierigen Situation umgehen oder kann es lernen, wenn man ein Motiv hat, einen Grund, das einem die Kraft dazu gibt. Ich würde mir wünschen, dass ich wieder in der Schule sein könnte. Da war ich 34 Jahre, auch in der Erwachsenenbildung. Das geht zurzeit auch nicht. Für Persönlichkeitsbildung sind diese wichtigen Erkenntnisse von Professor Frankl ja so lebensrettend geradezu. Und ich frage mich, ob man nicht jetzt das in die Schulen bringen könnte, gerade für die Jugend. Man sagt, die leidet besonders. Und ja, die haben noch keine Krise gehabt. Bei den Älteren von uns ist das anders. Wir haben schon große Krisen hinter uns. Und soweit wir es überlebt haben, auch Kraft daraus gewonnen. Vielleicht wäre das eine Anregung, dass man Persönlichkeitsbildung jetzt auch vermehrt in die Schule bringen kann.
Danke.
Dass man ein bisschen Lehrplan zurückstellt. Mhm.
Danke vielmals, Frau Dr. Juhen. Möchten meine Gäste darauf replizieren?
Ja, also ich möchte der Dame sehr herzlich zustimmen. Ich glaube, dass die Konzepte von Frankl auch für die Jugend sehr interessant wären, dass man vielleicht in einer Art Ethikunterricht oder vielleicht auch im Deutschunterricht oder so, dass man da doch einiges von dem Gedankengut Frankls transportieren könnte an die jungen Menschen. Denn man weiß ja nicht, was auf die jungen Menschen alles zukommt in der Zukunft. Es kann durchaus sein, dass noch ganz andere Krisen auch kommen, die bewältigt und gemeistert werden müssen. Und so hätten die jungen Menschen ein gewisses Rüstzeug. Zum Beispiel der Gedanke von der Dame, den sie sagte, wer ein Warum hat im Leben, der erträgt fast jedes Wie. Das heißt, wenn man einen Sinn sieht, eine sinnvolle Aufgabe sieht in seinem Leben, wenn man weiß, das ist jetzt wichtig, das wartet auf mich und das ist meine Verantwortung und da kann ich mich einsetzen und einbringen, dann verkraftet man auch viele Frustrationen oder springt man über viele Hindernisse hinweg. Und solche Gedanken könnte man wirklich an die jungen Menschen herantragen. Es wäre gut für sie.
Alexander Botjani, ich möchte Sie jetzt als Philosoph ansprechen. Ja. Viktor Frankl war ja auch zusätzlich Philosoph. Er hat auch zusätzlich in jungen Jahren ein Doktorat in Philosophie erworben, zusätzlich zur ärztlichen, neurologischen, psychiatrischen Ausbildung. Und er hat auch ein breites schriftstellerisches Werk hinterlassen, 32 Bücher übersetzt in 49 Sprachen. Mhm. Ein Werk, das auch immer wieder tief durchdrungen ist von philosophischen Gedanken. Ich möchte jetzt zu zwei zentralen Begrifflichkeiten der Logotherapie kommen und ja. bitte um kurze Erläuterung. Darüber kann man Bibliotheken schreiben und viele Bücher schreiben. Mhm. Nämlich den Begriff Selbsttranszendenz ist ja interessant, weil Transzendenz ja eigentlich ein philosophischer Begriff ist und sich hier in einer psychologischen oder psychotherapeutischen Theorie oder Schule ja. wiederfindet, und Selbstdistanzierung. Was haben die Begriffe Selbsttranszendenz und Selbstdistanzierung auf sich? Was ja. können sie?
Also Selbsttranszendenz beinhaltet zwar Transzendenz, meint aber eigentlich mehr einen Vorgang oder Prozess, nämlich eigentlich Überschreitung. Und die Idee ist, oder der Befund dahinter ist, ja, der sich auch mittlerweile empirisch vielfachst bestätigt hat, ja, ist, dass es sozusagen zwei Blickrichtungen gibt, die das menschliche Ich einnehmen kann. Der eine ist der Blick nach innen, wie, und vor allen Dingen auch das Befinden und so weiter, wie geht es mir dabei etc. Und der zweite, vielleicht wesentliche Blick, und das meint eben das über sich hinausgehen, ist über den Tellerrand des eigenen Ichs hinauszublicken auf das, was in der Welt da ist. Und zwar einmal das, was faktisch da ist, aber auch jenes, was als Möglichkeit in der Welt angelegt ist. Ja. Und das, was uns möglich ist, beschreibt quasi unseren Freiraum, das, was wir tun oder zu tun unterlassen könnten. Nicht? Zur Freiheit gesellt sich jedoch immer ganz notwendig dazu der Begriff der Verantwortung, denn nicht alle dieser Möglichkeiten, die ich habe, sind ja auch gleichwertig, oder? Einige sollten besser nie Wirklichkeit werden, andere sehr wohl. Es gibt von Frankl einen, ich denke, wunderbaren Satz, der lautet: Jede Tatsache, die wir vorfinden, ist noch unvollendet. Also irgendwie fehlt noch ein Pinselstrich oder ein größerer Beitrag, nämlich mein, jeweils meiniger Beitrag, um das, was da ist, noch zu gestalten. Der Blick dort hinaus sozusagen in die Welt und nicht nur auf das sozusagen, wie ich vorhin sagte, wie es mir geht, sondern auch wozu ich gut bin, wo ich gemeint bin, wo das Leben quasi wartet auf meinen Einsatz, auf meinen Beitrag, nicht? Das beschreibt die Selbsttranszendenz.
Ich unterbreche Sie ganz ja. kurz. Diese Frage, Viktor Frankl sagt auch, Verantwortung, die haben Sie jetzt angesprochen, ja. ist etwas Furchtbares und zugleich etwas Herrliches. Was meint er denn damit?
Ich glaube, genau das, was es ist. Es ist auf der einen Seite ein großes Geschenk. Wir können tatsächlich wirken. Und es gibt einen weiteren Satz, der das ganz schön zusammenfasst: Was nicht geworden wäre, also nicht ins Dasein gekommen wäre, ohne mich, also ohne mein Zutun sozusagen, ja, das gibt Zeugnis von mir. Das ist auf der einen Seite ein großes Geschenk. Auf der anderen Seite wiegt natürlich die Verantwortung auch, weil das, was einmal in die Welt geschafft ist, lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Also sprich, da ist schon eine gewisse Verantwortung dabei. Wir alle schreiben, auch wenn es nicht in eine große Chronik eingeht, die irgendwo abrufbar wäre, wir alle schreiben minütlich, stündlich, tagtäglich Weltgeschichte. Mhm. Ja. Und naja, es ist schon entscheidend, was für Kapitel wir da hinterlassen, oder?
Ja. Ja. Gehen wir noch kurz zur Selbstdistanzierung, zum zweiten Begriff.
Ja, Selbstdistanzierung, da würde ich beinahe den Spielball an Frau Professor Lukas weitergeben, aber ich kann es trotzdem kurz sagen.
Und dann ergänzen Frau Lukas.
Genau, das hat eigentlich ganz wesentlich mit dem Begriff der Freiheit zu tun. Und zwar, was bedeutet das? Es geschehen an uns oder in uns bestimmte Gefühlsregungen, Gedanken etc., auf die wir nicht unmittelbar Einfluss haben. Wir alle kennen das. Stimmungen kommen und gehen wie Gäste, ungebetene, manchmal auch gebetene Gäste. Die Frage ist nur, ob diese psychischen, sozialen und physiologischen Bedingtheiten, ob die quasi das letzte Wort haben oder ob nicht das Ich sozusagen auch ein Stück abrücken kann von dem, was es in sich, also jetzt in der Psyche sozusagen vorfindet. Ja? Und da öffnet sich natürlich ein enormer Freiraum, der therapeutisch relevant ist, weshalb ich gerne an Professor Lukas weiterreichen möchte, sozusagen diese Frage.
Bitte, die therapeutische Relevanz der Freiheit in der Selbstdistanzierung, wenn das nicht so kompliziert ist.
Ja, nun, vielleicht zu dem Begriff der Verantwortung noch etwas. Da steckt ja das Wort Antwort drin, nicht? Und man könnte sagen, so wie wir die Lebensbedingungen vorfinden, finden wir ein gewisses Material vor. Manchmal finden wir auch ein eher negatives Material vor. Also das ist ja vielleicht auch sehr aktuell heute. Frankl sprach von der tragischen Trias im menschlichen Leben, nämlich Leid, Schuld und
Tod. Also niemandem bleibt Leid erspart, keiner ist frei von Schuld und jeder muss sich mit seiner eigenen Endlichkeit und Vergänglichkeit irgendwann auseinandersetzen. Und in diesem Zusammenhang hat Frankl immer gesagt, bitte, wir sind nicht die Fragenden, wir können nicht das Leben fragen, warum ich jetzt dieses Leid habe oder warum ich unter diesen Bedingungen aufgewachsen bin oder in dieser Zeit, warum eine junge Mutter zum Beispiel plötzlich Krebs bekommt oder warum plötzlich eine Pandemie über uns hereinbricht oder so etwas. Wir können nicht fragen, weil das Leben uns keine Antwort gibt auf die Fragen, sondern wir sind die Antwortenden. Das heißt, das Leben selbst fragt uns. Es fragt uns, du hast die und die Bedingungen, du bist unter den und den Umständen aufgewachsen oder du bist mit der oder jener Krankheit jetzt konfrontiert oder du lebst in dieser und jener Zeit. Was machst du jetzt? Das Leben fragt uns und wir sind die Antwortgebenden. Und Antwort geben können wir eben auf verschiedene Art und Weise. Und da tut sich eben dieser Freiraum auf. Wir haben die Wahl, aber nur die Wahl, wie wir auf unsere Bedingungen antworten. So oder so. Und in jedem bewussten Augenblick unseres Lebens haben wir eine Wahl. Bis hin zur Sterbestunde können wir entscheiden, ob wir mit einem Ja auf den Lippen oder mit einem Nein auf den Lippen die Augen schließen. Da, wo wir diese Wahl haben, zu antworten, da sind wir eben verantwortlich für die Antwort, die wir dann geben. Ja. Und die kann eben konstruktiv sein, der Welt zugewandt sein, liebevoll gleichsam sein, oder sie kann eben auch negativ sein oder pessimistisch oder verbittert oder zynisch. Das liegt bei uns. Das heißt, die Antwort ist unser und die Antwort ist
frei. Ich bitte um ein bisschen eine kürzere Beantwortung, auch wenn es um die Verantwortung geht. Ein Hörer, nämlich Ulrich Jordis, fragt, warum es noch immer so einen starken Gegensatz zwischen den Freudianern und der Logotherapie gibt. Herr Badiani, gibt es da eine kurze Erklärung dafür? Sind das widerstreitende Schulen, die einander im Clinch liegen, oder was wird vorgeworfen? Der Logotherapie wird teilweise vorgeworfen, dass sie auch durch diese starke, vielleicht auch philosophische Anlehnung auch so als Lebensrat, Begleiter, Philosophie gesehen werden kann. Stimmt das? Ist also, es das, was hier das auch unser Hörer meint?
Also wobei man Freud jetzt nicht vorhalten kann, nicht philosophisch gewesen zu sein. Das ist ja auch ein großer Unterbau da, der
das stimmt, wesentlich aber er hat sich mehr als Positivist
von der Kunstgeschichte nicht bis zur Kriegsgeschichte. Also ja. Freud hat ja auch sehr weit ausgeholt, wenn es darum ging, die Welt zu erklären. Nein, also ich würde denken, rein historisch gibt es eine Entwicklung sozusagen auseinander, das heißt aber nicht im negativen Sinne voneinander entfernt, sondern es war ja Frankl sozusagen in seinen jungen Jahren, hat sicher bei Freud oder bei Freudianern, bei Federn zum Beispiel, sozusagen entdeckt dieses oder vertieft dieses Gebiet der Psychotherapie. Und es gibt natürlich klare Abgrenzungen von Frankl gegenüber der Psychoanalyse. Und ich würde es heute ergänzen, ich habe schon Kontakt mit einigen Analytikern und auch sehr guten Kontakt, und ich würde denken, dass dieses dogmatische Festhalten an einem bestimmten Reduktionismus, also sprich sozusagen dem erklären wollen, auch sehr komplexer menschlicher Zusammenhänge und Anliegen auf rein psychodynamische Mechaniken, dass das vielleicht nicht mehr so prominent ist. Da, wo es jedoch prominent wäre, stünde es schon durchaus in einem bestimmten Widerspruch zur Logotherapie. Ja? Um es jetzt noch etwas einfacher zu sagen, die Logotherapie steht auch in einer gewissen Tradition, die dem Menschen tatsächlich zutraut, eigentliche Motive zu haben. Also nicht hinter jeder Handlung sozusagen noch ein verborgenes, unbewusstes und auch viel einfacheres Motiv liegt, sondern dass der Mensch wirklich auf die Welt aus ist und dass die Aufmerksamkeit oder die Intention nicht wieder bei ihm selber endet, weil er eine bestimmte Homöostase, also ein inneres Gleichgewicht erreichen möchte und sich dafür allerhand barocke Umwege sucht, sondern wir denken wirklich, dass der Mensch ausgerichtet sein kann auf die Welt. Ja, ich würde denken, dass Analytiker das vielleicht ein bisschen allzu idealistisch wahrnehmen. weil sie eben ein anderes Modell haben. Sie haben Positivismus erwähnt. Ich denke zwar nicht notwendig, dass der Positivismus den Idealismus wie untergraben müsste, aber es gibt diese Spuren im psychoanalytischen Denken und da sind, ich glaube, es ist eine faire Beschreibung, wenn man sagt, dass sie unterschiedlicher Meinung sind, dass wir daraufhin gleich im Streit sind, halte ich für ein Gerücht, weil die Kontakte sind sehr gut und muss auch eines sagen, am Ende geht es um den Menschen und jeder Mensch, der einem anderen Menschen oder dem Menschen zugewandt ist, der hat einen großen gemeinsamen Nenner und das ist, den Nenner helfen zu wollen. Entweder die Menschen verstehen zu wollen oder noch viel mehr noch den, dessen Dasein irgendwie brüchig geworden ist, schwierig geworden ist, den aufzurichten. Also ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich menschlich betrachtet viele Gemeinsamkeiten, inhaltlich betrachtet einige Unterschiede.
Herr Rath, bitte, Sie sind auf Sendung. Herr Rath, bitte Ihr Beitrag.
Dankeschön.
Bitte.
Die erfolgte Bemerkung zuvor möchte ich nur bestätigen damit, dass der Unterschied zwischen Freud eventuell und dem Frankl darin bestand, dass Frankl ein tiefgläubiger Mensch war und Freud ein Atheist. Ich meldete mich nur deswegen gleich am Anfang, weil ich darauf hinweisen wollte, ich habe das Glück gehabt, einen Vortrag von Frankl teilzunehmen, indem die Frage des Glaubens nicht direkt, sondern indirekt auftauchte. Und aus allen seinen Aussagen, aus seinen Schriften, strömt der tiefe Glaube des Lebens. Das heißt, nicht religiös, sondern gläubig, nicht religiös. Das Gläubige am Sein. Denn es folgte eine Frage, auf die er dann antwortete, warum er nicht Wien verlassen hat, obwohl er aus Wien flüchten hätte können. Nach dem Pogrom im November, erklärte er, machte er einen Spaziergang durch Wien und ging in die Tempelgasse, wo die Synagoge zerstört wurde, und wollte wissen, was da los ist, und stolperte über einen Brocken Stein und nahm diesen Stein in die Hand, und das war ein Marmorstück, in dem eine römische 4 stand. Und das heißt, ist aus den 10 Geboten runtergefallen, rausgeschlagen worden, ehre deine Eltern, damit du auch dein langes Leben erlebst. Das hat er vor circa 200-300 Zuhörern wortwörtlich erwähnt. Vielleicht ist das auch irgendwo in einem Protokoll, scheint das irgendwo auf.
Danke
vielmals. Aus allen seinen Aussagen strömt ein echter Glaube hervor, ein Gottesglaube und nicht ein positivistischer Atheismus.
Danke vielmals, Herr Rath. Wir haben etliche Mails zu diesem Verhältnis Frankl, Religion, Glaube. Vinzenz Kiener schreibt zum Beispiel als katholischer Religionslehrer. Gerhild Hergesell schreibt, danke für die spannende Sendung. Ich unterrichte viele Jahre evangelische Religion und Ethik und in beiden Fächern war trotzdem Ja zum Leben sagen Maturastoff bei mir. Das Buch und das Leben Frankls beeindruckt junge Menschen ungemein. Wir kommen nach der Musikpause noch einmal auf dieses Themengebiet zurück, dem Sie ja auch in Ihrem Buch einigen Raum geben. Wir hören jetzt sozusagen Weltmusik, Fusion-Musik auf Basis jüdischer Musik, gespielt von John Zorn und seinem Masada-Projekt. trotzdem Ja zum Leben sagen. Logotherapie und Existenzanalyse heute, das ist der Titel und das Thema der heutigen Sendung, Punkt 1. Und zu Gast ist Alexander Bautianet. Er ist Philosoph mit Schwerpunkt Wissenschaftsgeschichte und Direktor des Viktor-Frankl-Instituts. Und Elisabeth Lukas, sie ist klinische Psychologin, war Frankl-Schülerin, hat auch eine Dissertation geschrieben. Frau Lukas, diese Frage nach der Dissertation und auch diesem Verhältnis zu anderen psychotherapeutischen Schulen, was sehen Sie als wissenschaftlichen Kern der Logotherapie?
Naja, die Dissertation war schon interessant, weil ich zwei Parameter untersucht habe, nämlich wie Menschen ihr Leben als sinnvoll einschätzen, wie sehr oder wie weniger, da habe ich einen eigenen Test dazu entwickelt, und wie seelisch stabil Menschen sind, also auf Anzeichen hin, die in Richtung seelischer Krankheit oder Gesundheit gehen. Und das interessante Ergebnis war, dass mit 99% Wahrscheinlichkeit eine Übereinstimmung bestand zwischen der Neigung, seelisch gesund zu bleiben und der Tendenz, viel Sinnerfüllungsmöglichkeiten im eigenen Leben zu sehen. Das war eine große Übereinstimmung und Bestätigung Frankls.
Frau Johanna Seemann schreibt uns, sie stellt sich oft die Frage, was denn Frankl heute denken würde. Sie schreibt über die momentan vorherrschende aggressive Berichterstattung diverser Medien. Was würde da Frankl denken? Berichterstattung, die so oft mutwillig erscheinende, abwertende Wortfindung. Berichte, in denen Menschen hintergangen und öffentlich angeprangert werden. Zum Teil haltlose Kritik an der Arbeit von anderen. Hat sich, Frage an beide Gäste, der Umgangston, ich sage jetzt im öffentlichen Raum, generell wirklich so verschärft und so verändert Ihrer Wahrnehmung nach?
Nun, Frankl hat selber von Pathologien des Zeitgeistes gesprochen, schon zu seiner Zeit. Also er hat schon in seiner Zeit erkannt, dass es Zeitströmungen gibt, also Strömungen, das heißt Tendenzen vieler Menschen, die irgendwo entgleisen, die in falsche Richtungen gehen. Er hat zum Beispiel den Fanatismus da genannt oder den Fatalismus und solche Strömungen. Und ich denke, jede Zeit hat ihre negativen Strömungen. Frankl selber hat das so ausgedrückt, er sagt, jede Zeit hat ihre Neurose, aber jede Zeit braucht auch ihre eigene Therapie. Und so gibt es auch heute Therapiemöglichkeiten im Großen, möchte ich sagen. Es gibt positive Gegenströmungen, es gibt sehr positive Bemühungen vieler Menschen, auch die Gesamtstimmung wieder auf Kurs zu bringen. Also es wird immer ein Wechselspiel geben zwischen der einen Tendenz, die etwas negativ runterziehen will, und dem Bemühen von vieler aufrichtiger Menschen, doch wieder Hoffnung zu schüren und eine Zukunft zu erobern.
Herr Dr. Lafitte, bitte. Ich darf Sie in die Sendung bitten.
Ja, ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken für die anregenden Beiträge. Meine Frage ist zum Aspekt der Therapie, bei der Logotherapie, und zwar bei welchen Krankheitsbildern ist die Logotherapie, sagen wir, besonders indiziert, angesagt? Und wenn Sie das bitte abgrenzen können zu anderen gängigen Formen der Therapie, wie der Analyse oder anderen Therapieformen, jetzt bezogen auf das emotionelle Krankheitsbild. Bitte sehr.
Bitte, wer will darauf antworten?
Also ich kann gerne darauf antworten, bitte, aber Frau, ich überlasse Lukas auch gern Professor Bautianet das Wort.
Ja, aber ich denke, als Therapeutin ist es wahrscheinlich...
Die Therapeutin ist
genau.
Ja, nun, also die Logotherapie hat natürlich auch ihr eigenes Methodenrepertoire, das hier jetzt nicht aufgelistet werden kann. Im Grund ist eine als Abgrenzung zu anderen Vorgehensweisen, möchte ich mal sagen, wir haben gar nicht diese Vorstellung, dass der Mensch so sehr abhängig sei
von seinen Kindheitserfahrungen, von seinen Konditionierungen und so weiter, sondern denken, dass er immer auch ein Wörtchen selber dazu sagen kann. Und so fangen wir auch gar nicht damit an, dass wir seine ganze Vergangenheit aufwickeln und seine ganze Lebensgeschichte durchforschen nach irgendwelchen Ursachen für seine gegenwärtigen Beschwerden, sondern wir versuchen schon mal in einer Art ersten Hilfe in der Gegenwart anzusetzen und zu schauen, dass er in der Gegenwart, in der er jetzt lebt, dass er da einmal erkennt, welche Möglichkeiten er überhaupt hat. Meistens, wenn man psychisch eingeschränkt ist, sieht man zu wenig Möglichkeiten im hat. Und dann auch, dass wir die Möglichkeiten durchforschen, was wären denn jetzt die sinnvollsten Möglichkeiten, wie er auf sein Schicksal reagieren kann und ihn auch ermutigen, diese sinnvollen Möglichkeiten konkret zu ergreifen und zu verwirklichen. Dann geht es ihm schon gleich einmal besser. Und dann kann man auch Visionen entwickeln, wie er sein weiteres Leben gestalten könnte.
Wir haben von Frank Wecker aus Deutschland ein Mail bekommen, der sagt, ich bin sehr dankbar für das großartige gemeinsame Buch, das Sie geschrieben haben. Ich bin zurzeit am Elisabeth-Lukas-Archiv in Bamberg in der Ausbildung bei Frau Dr. Schönfeld und bin begeistert von der Logotherapie. Im November habe ich ein Resilienztraining mit jungen Leuten angeboten auf der Basis der Logotherapie und so weiter und so fort. Ich möchte dieses Mail zum Anlass nehmen, Sie, Herr Badiani, zu fragen, wie ist denn das, Sie sind Direktor des Frankl-Instituts, wie ist denn das mit der Institutionalisierung der Logotherapie? Gibt es da ein weltweites Netzwerk von Instituten, Forschungsstellen, Trainingsstellen? Ja. Wie verbreitet sich das? Wie schaut das institutionell aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, darauf gibt es zwei Antworten. Eine Idee ist immer größer, viel größer als die Institutionen. Und dennoch muss man bisweilen, wenn es um die Ausbildung geht, um die Bekanntmachung, um Vorträge etc., auch Institute haben. Die Logotherapie hat in den letzten Jahrzehnten, Jahren eigentlich, eine unglaubliche Renaissance erlebt. Ja. Und es gibt mittlerweile, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube 140 Institute in 40 Ländern und das wächst. Ich kenne die Zahl deswegen auch nicht, weil sozusagen es fortwährend sich vergrößert. Es fangen manche Institute sehr klein an und werden sehr rasch sehr groß. Und das verbreitet sich in einer, also im Augenblick finde ich sehr zufriedenstellenden Art und Weise. Es hebt natürlich auch die Verantwortung, dass wenn man in die Breite wächst, man auch in die Tiefe gehen sollte, dass das Ganze auch eine starke Wurzel hat. Also je höher ein Baum ist, desto fester sollte es eine Wurzel sein. Aber ich denke, im Augenblick haben wir eine sehr zufriedenstellende Entwicklung. Also zu Ihrer Frage, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Logotherapie gibt es, ich glaube, auf jedem Kontinent und in sehr, sehr vielen Ländern, so wie auch die Bücher übersetzt worden sind in Sprachen, die ich jedenfalls teilweise gar nicht kannte, weil es irgendwelche Einzeldialekte von Volksgruppen sind. Also es verbreitet sich sehr stark. Ja. Und auch da wieder zeigt sich immer wieder, ich sagte schon, dass das, was Frankl da geschrieben hat, das, was Frankl da vorgelegt hat und was seine Schüler vielleicht untersucht, weitergedacht, beforscht haben, dass das hält und bedeutsam ist, erstens über die Zeit hinweg, aber eben auch über Landes- und Kulturgrenzen hinweg. Es ist schon etwas, was den Menschen im Kern anspricht, ihm helfen kann, ihm hilft, genau genommen.
Frau Magister Uli Dürauer schreibt uns, dass sie begeistert in unserer Sendung jetzt vorhin gehört hat, dass das Fach Persönlichkeitsbildung in den Schulen angesprochen wurde. Sie schreibt, sie ist seit 30 Jahren AHS-Lehrerin und habe innerhalb der letzten 5 Jahre genau so ein Fach entwickelt, das in einem Oberstufenrealgymnasium schulautonom als Regelfach geführt wird und so weiter. Dann weiter, die Basis dieses Faches ist das Fach unter Anführungszeichen Glück nach Ernst Fritz Schubert. Ich habe aber daraus ein neues Fach gemacht mit wesentlichen Erweiterungen, nämlich vor allem ein Modul über Dankbarkeit und besonders der Achtsamkeit. Die Logotherapie, die Solutokinese und die positive Psychologie sind die Grundlagen des Glücksfaches und der Persönlichkeitsbildung. Frage an beide Gäste, lässt sich denn das Glück unterrichten? Lässt es sich lehren oder erlernen? Und wenn ja, in welcher Weise?
Also Glück bin ich mir nicht 100% sicher. Allerdings Lebensweisen und Lebensformen, Umgang mit sich und der Welt, eine gewisse behutsame Weise auch mit der Welt umzugehen, die uns ja in gewisser Weise anvertraut ist, ja, die ja sozusagen unser Wohlwollen dringendst benötigt. Das kann man schon beibringen. Ich denke, ich weiß, es ist in Liechtenstein, da unterrichte ich auch manchmal, nämlich auf einem Gymnasium, auch dort die Idee gibt, und das funktioniert, ich finde, recht gut. Da ist es jedoch weniger auf das Glück, was ja eigentlich ein Nebenprodukt von sinnvollem und gutem Teilhaben an der Welt ist, sondern da ist mehr der Schwerpunkt auf erfüllendes Leben. Und ich glaube, dass diese Zielsetzung, diese Zielrichtung, diese Vorgabe etwas realistischer ist. Denn man darf einfach nicht vergessen, auch wenn wir es nicht gerne hören, aber wir erleben es ja auch derzeit, Glück ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt aus der Erlebnisvielfalt des Menschen, oder? Wir alle sind garantiert schon und werden es garantiert auch immer wieder mit Leid konfrontiert, mit eigenem Leid oder mit dem Leiden anderer Menschen. Und der sehr starke Blick aufs Glück, den ich jetzt der Lehrerin nicht unterstellen möchte, ich will es jetzt allgemein sagen, ja, dieser sehr starke Blick aufs Glück, der macht womöglich ein bisschen blind dafür, dass auch wenn es einem selber gerade ausgezeichnet geht, es mitunter wenige Flugstunden, manchmal auch nur ein paar Straßenbahnstationen weiter, sehr viel gibt, wo man eigentlich helfen könnte und vielleicht auch sollte, oder? Also es ist, die Freiheit ist da, die Möglichkeit ist da und die Verantwortung ist immer auch da. Also ich denke, ich finde die Initiative wunderbar und Sie haben auch, weil vorhin die Frage war, dass unsere Zeit vielleicht etwas aggressiv in den Medien und so weiter ist und vorhin auch schon die Jugend angesprochen worden ist. Ich glaube, die Ermutigung, das Aufrichten, ja, das Vertrauen geben, dass dieser Glaube, diese Hoffnung an das Gute, an das machbar Gute, ja, dass man den wieder ermutigen soll.
Zwei kritische Stimmen zur Sendung darf ich Ihnen mitteilen. Frau Susanne Bircher schreibt uns, allem kann ich zustimmen, nur klingt das so abstrakt, edel und ethisch, moralisch etc. Hinauszublicken über den Tellerrand ist nicht nur über Beziehung möglich, als moralische Anforderung allein, Fragezeichen, was ist dabei Methode? Ich selber habe andere Methoden erlebt und gelernt, über die Beziehung nicht durch moralische Forderungen zu wachsen. Alles Gute weiterhin, aber bitte nicht so kognitiv. Sind wir zu moralisch in der Logotherapie? Ergänze ich jetzt als Frage an Sie, an meine Gäste. Und eine weitere kritische Stimme, Frau Dr. Lukas, sollte sich bewusst sein, dass Ihr Vortrag über Dankbarkeitsvergessenheit in den Augen vieler wie blanker Hohn anmutet. In Zeiten wie diesen umso mehr. Frau Lukas, Sie sind da direkt angesprochen, in Zeiten wie diesen, wo es schwer ist, haben wir da auch ein Recht darauf, dass diese Dankbarkeit ein bisschen verschwinden darf aus unserem Leben?
ich würde sagen, sie sollte trotzdem nicht verschwinden, weil sie eine Stütze ist, gerade im Leid. Gerade im Leid ist sie eine Stütze. Also ich habe das selbst erlebt, zum Beispiel, wie mein Mann gestorben ist. Ich war 44 Jahre glücklich verheiratet und es war ein furchtbare Tragödie war das in meinem Leben. Und das Einzige, was mir wirklich geholfen hat, war diese enorme Dankbarkeit für diese lange Zeit einer glücklichen Ehe. Also ich kann nur sagen, seither gehe ich durchs Leben, rechts von mir geht die Trauer und links von mir geht die Dankbarkeit. Und immer wenn die Trauer mir ins rechte Ohr flüstert, du hast etwas Wunderbares verloren, dann flüstert mir die Dankbarkeit ins linke Ohr, du hast etwas Wunderbares gehabt. Und mit dieser Ausstattung kann ich den Verlust bewältigen. Deswegen fände ich es schade, wenn man auf die Dankbarkeit verzichten würde, denn sie ist eine große Stütze. Und die andere Einwand, ob die Logotherapie moralisch ist, also nie würde ein Logotherapeut einem Patienten vorschreiben, was der jetzt zu tun hätte oder so. Was man versucht, ist, den Menschen mit seiner innersten Stimme in Verbindung zu bringen, mit seinem eigenen innersten Gespür. Ob man das jetzt altmodisch Gewissen nennt oder ob man sagen könnte, das ist wie ein innerer Kompass. Es ist so eine Art Wertefühligkeit und Sinnfühligkeit ist im Menschen drin und eigentlich spürt der Mensch am besten selber, was jetzt dran wäre und was jetzt eigentlich der richtige nächste Schritt für ihn wäre, wenn man ihn mit diesem Gespür in Verbindung bringen kann.
Frau Lukas, wir sind gegen Ende der Sendung jetzt. Ich habe noch eine ganz kurze Frage an beide, aber bitte einen Satz zur Beantwortung. Pastor Peter Zeiser fragt, ist die Logotherapie eine Art Religionsersatz für eine säkulare Gesellschaft? Bitte einen Satz noch dazu, Frau Lukas und dann Herr Batiani.
Nein, das ist sie nicht. Sie ist eine ausgesprochen gute Psychotherapieform, effizient, kurzfristig helfend und sie lässt, wie soll ich sagen, sie lässt den Weg offen oder das Tor offen für religiöse und für nicht religiöse Menschen. Jeder kann in ihr Hilfe finden.
Danke vielmals, Frau Elisabeth Lukas, für die Teilnahme an der Sendung. Herr Batiani.
Also ich kann mich dem nur anschließen. Frankl hat sehr klar erklärt, die Logotherapie ist wirklich für alle da. Wir alle haben ein Gewissen, wir alle haben ein Gespür und ein Wollen auf das Gute hin. Und das darf man den Menschen nicht abgewöhnen oder es sozusagen in die Religion hineintragen. Es ist Teil unseres Alltags. Ja.
Auch Ihnen, Herr Batiani, herzlichen Dank für das Gespräch. Das Buch von Alexander Batiani und Elisabeth Lukas titelt Logotherapie und Existenzanalyse. Heute eine Standortbestimmung und ist im Tirolia Verlag Innsbruck, Wien erschienen. Ich darf noch die Sendung, das Team der Sendung absagen. Natascha Konopitzky hat die Regie besorgt, Fridolin Stolz die Technik, Günter Kandelbauer saß am Telefon und die Musik hat Helmut Jasper ausgesucht. Mit Musik von John Zorn und seinem Masada-Projekt verabschiedet sich Andreas Obrecht und wünscht noch einen angenehmen Nachmittag.